skalieren und luden Lebensmittel aus Bravos und Pentos und Lys. Caitlin entdeckte die reich verzierte Barkasse der Königin, die neben einem dickbäuchigen Walfänger aus dem Hafen von Ibben verteut lag, dessen Rumpf schwarz vom Teer war, während flussaufwärts ein Dutzend schlanker, goldener Kriegsschiffe auf Holzgerüsten ruhte, die Segel eingerollt, vorn mit schrecklichen Eisenrammen bestückt, an die das Wasser schlug. Und über allem ragte der Red Keep auf, blickte finster von Aegons hohem Hügel herab, 7 mächtige Rundtürme, von eiserner Brustwehr gekrönt, ein riesenhaftes, grimmiges Vorwerk, großes Gewölbe und überdachte Brücken, Kasernen und Verliese und Getreidespeicher, massive Zwischenmauern, besetzt mit Nestern für Bogenschützen, alles aus hellem rotem Stein. Aegon, der Eroberer, hatte den Bau befohlen. Sein Sohn Maegor, der Grausame, hatte ihn fertiggestellt. Danach hatte er jeden einzelnen Steinmetz, Zimmermann und Maurer, der daran mitgearbeitet hatte, köpfen lassen. Nur das Blut des Drachen sollte je um die Geheimnisse dieser Festung wissen, welche die Drachenlords erbaut hatten, so lautete sein Schwur. Doch inzwischen waren die Banner, die von ihren Zinnen flatterten, golden, nicht schwarz, und wo einst der dreiköpfige Drachen Feuer spie, stolzierte nun der gekrönte Hirsch des Hauses Baratheon. Ein langmastiges Schwanenschiff von den Summer Isles kam gerade aus dem Hafen, die weißen Segel prall im Wind. Die Stormdancer zog an ihm vorüber, steuerte langsam das Ufer an. »Milady«, sagte Sir Roderick, »während ich bettlägerig war, habe ich darüber nachgedacht, wie wir am besten vorgehen. Ihr dürft die Burg auf keinen Fall betreten. Ich werde an eurer Stelle gehen und Sir Aaron an einem sicheren Ort zu euch bringen.« Sie betrachtete den alten Ritter, als sich die Galeere einem Pier näherte. Moreo rief etwas im üblichen Valyrisch der freien Städte. »Ihr würdet ein ebenso großes Risiko eingehen wie ich?« Sir Roderick lächelte. »Vorhin habe ich mein Spiegelbild im Wasser gesehen und mich kaum erkannt. Meine Mutter war die Letzte, die mich ohne Bart gesehen hat, und die ist seit 40 Jahren tot. Ich denke, ich setze mich keiner Gefahr aus, Milady.« Moreo bellte ein Kommando. Wie ein Mann hoben 60 Ruderer ihre Riemen aus dem Wasser, drehten sie um und setzten zurück. Die Galeere wurde langsamer. Wieder ein Bellen. Die Riemen glitten in den Rumpf zurück. Als das Schiff an die Kaimauer stieß, sprangen einige Tyroschi herunter, um es zu verteuen. Moreo kam eilig heran, strahlte. »King's Landing, Milady, ganz wie ihr befohlen. Und kein Schiff hat je eine schnellere oder sicherere Reise hinter sich gebracht. Braucht ihr Beistand, um euer Gepäck zur Burg zu bringen?« »Wir wollen nicht zur Burg. Vielleicht könntet ihr uns ein Wirtshaus empfehlen, sauber, komfortabel und nicht zu weit vom Fluss entfernt.« Der Tyroschi fingerte an seinem grünen Gabelbart herum. »Gut möglich. Ich kenne verschiedene Häuser, die euren Wünschen entsprechen dürften. Doch erst, wenn ich so unhöflich sein dürfte, ist da noch die Sache mit der zweiten Hälfte der Zahlung, auf die wir uns geeinigt haben. Und natürlich das zusätzliche Silber, das ihr freundlicherweise in Aussicht gestellt hattet. 60 Hirsche, glaube ich, waren es.« »Für die Ruderer«, erinnerte Caitlin ihn. »Oh, seid unbesorgt«, beteuerte Moreo. »Obwohl ich es für sie verwahren sollte, bis wir wieder in Tyrosch sind, um ihrer Frauen und Kinder willen. Wenn man ihnen das Silber hier gibt, Milady, verspielen sie es oder geben alles für die Freuden einer Nacht aus.« »Es gibt schlimmere Dinge, für die man sein Geld ausgeben könnte«, warf Sir Roderick ein. »Der Winter naht.« »Die Männer müssen ihre eigene Wahl treffen«, sagte Caitlin. »Sie haben das Silber verdient. Wofür sie es ausgeben, ist nicht meine Angelegenheit. »Was immer ihr sagt, Milady«, erwiderte Moreo, verbeugte sich und lächelte. Um sicherzugehen, bezahlte Caitlin die Ruderer persönlich, einen Hirschen für jeden und ein Kupferstück für die beiden Männer, die ihre Truhen halb auf Visenias Hügel zu jenem Wirtshaus schleppten, das Moreo vorgeschlagen hatte. Es war ein verschachtelter alter Schuppen an der Eel Alley. Die Frau, der es gehörte, war eine sauertöpfische Alte mit ruhelosem Blick, die sie argwöhnisch musterte und auf die Münze biss, die Caitlin ihr gab, um sich zu versichern, ob sie auch echt war. Ihre Zimmer jedoch waren groß und luftig, und Moreo schwor, ihr Fischeintopf sei der schmackhafteste in allen sieben Königslanden. Das Beste allerdings war, dass sie sich nicht für ihren Namen interessierte. »Ich halte es für das Beste, wenn ihr den Schankraum meidet«, riet ihr Sir Roderick, nachdem sie sich eingerichtet hatten. »Selbst in einem Haus wie diesen weiß man nie, von wem man gesehen wird.« Er trug ein Kettenhemd, seinen Dolch und ein Langschwert unter einem dunklen Umhang mit einer Kapuze, die er sich über den Kopf ziehen konnte. »Ich werde vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein, mit Sir Aaron«, versprach er. »Ruht ein wenig, Milady.« Caitlin war wirklich müde. Die Reise war lang und anstrengend gewesen, und sie war nicht mehr so jung wie einst. Ihre Fenster gingen auf Gasse und Dächer hinaus, mit Blick auf den Blackwater dahinter. Sie sah, wie sich Sir Roderick auf den Weg machte, indem er stracks durch die geschäftigen Straßen schritt, bis er sich in der Menge verlor. Dann beschloss sie, seinem Rat zu folgen. Das Bettzeug war mit Stroh statt mit Federn ausgestopft, doch hatte sie keine Mühe einzuschlafen. Sie wurde vom Klopfen an der Tür geweckt. Abrupt setzte sich Caitlin auf. Draußen, vor dem Fenster, leuchteten die Dächer von King's Landing rot im Licht der untergehenden Sonne.